Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Herzlich willkommen, oder herzlich willkommen zu mir, ich bin Lukas. Es ist mir auf jeden Fall eine große Freude, heute am Ostersonntag die Predigt halten zu dürfen, ja, dem Tag, an dem wir die Auferstehung des Herrn Jesus Christus feiern, den Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Gott einen riesengroßen Masterplan hat, den er mit uns ausführt. Und wenn ich mir die Bibel durchlese und anschaue, wie ausgeklügelt dieser Plan ist, wie gut er von Anfang bis Ende durchgezogen, konsistent ist und funktioniert, dann komme ich wirklich ins Staunen. Und manchmal ist das sogar so, dass ich mir denke, ist das nicht sogar fast schon zu gut, um wahr zu sein? Also die Frage kriege ich auch so ab und zu von anderen Leuten gestellt, aber ich stelle mir manchmal auch selber die Frage, ob das, was ich da glaube, das, worauf ich mein ganzes Leben aufbaue, ob das wirklich Hand und Fuß hat, ob das wirklich echt ist. Weil es kann ja auch sein, dass ich irgendwie, vielleicht übersehe ich irgendwas Wichtiges oder vielleicht bin ich blind, Lügen zu erkennen. Ja? Und was auch ein wichtiger Punkt ist vielleicht, ist, wenn ich mal so ein bisschen vielleicht ehrlich reflektiere, ja, dann kann ich sagen, okay, ich bin jung, habe studiert, ich bin in bester Gesundheit, ich verdiene eigentlich auch nicht schlecht, so. Und eigentlich könnte man sagen, okay, Lukas, dir steht doch die ganze Welt offen. Du hast doch so viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Du könntest Karriere machen, du könntest irgendwie Hobbys und Aktivitäten machen, die Spaß machen, die dir Freude bereiten. Aber stattdessen entscheide ich mich dafür, ins Reich Gottes zu investieren. Und ja gut, das ist auch nicht immer so einfach und immer so lustig und spaßig. Deswegen ist die Frage, warum, wenn ich eigentlich, wenn mir so viele Wege offen stehen, warum entscheide ich mich gerade für diesen Weg? Warum mache ich das überhaupt? Warum glaube ich an Gott? Warum glaube ich an die Auferstehung? Warum glaube ich an die Kreuzigung? Was macht mich da so sicher? Und es gäbe jetzt viele Argumente, die man bringen könnte, um über dieses Thema Gewissheit zu bekommen. Aber ich möchte heute den Fokus auf ein ganz bestimmtes Thema legen, wo Gott selber sagt, dass wir daran erkennen können, dass er wahrhaftig ist, wo wir ihn daran erkennen können. So sagt Gott beispielsweise spöttisch zu den Götzen in Jesaja 46, Vers 23. Das sagt er zu denen, verkündet das Späterkommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Und in Hesekiel 12, Vers 25 sagt Gott über sich selbst, denn ich, der Herr, ich rede, das Wort, das ich rede, wird auch geschehen. Es wird sich nicht länger hinziehen, denn in euren Tagen, widerspenstiges Haus, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht der Herr, Herr. Also das große Stichwort ist hier Prophetie, das Voraussagen von zukünftigen Ereignissen. Und ich möchte mich dafür heute auf einen Psalm stürzen, den ich, bis Jürgen mir den für die Predigtschulung zugeteilt hat, ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, was für einen Haufen Prophetie und Vorhersage er über Jesus hat und wie viele Hinweise er darauf gibt. Und zwar rede ich über Psalm 22, ein Psalm, der von König David verfasst wurde. Ein Psalm über Leid, Verlassenheit und Gottvertrauen. Und während ich auf den ersten Blick dachte, okay, das ist wieder so ein typischer Psalm von David, ja, der ist irgendwie verfolgt und dem geht's nicht so gut und der muss mit seinen Feinden ringen, aber der muss auch mit Gott irgendwie ringen, muss da Vertrauen lernen, habe ich dann auf den zweiten Blick gemerkt, dass da wirklich ein Riesenhaufen an Prophetie auf den Messias ist, auf Jesus Christus. Und das ist jetzt sogar so stark, dass ich den gar nicht mehr aus einer anderen Perspektive lesen kann. Und es ist sehr spannend, weil dieser Psalm sich nicht nur unglaublich gut mit den vier Evangelien, die wir im Neuen Testament finden, deckt, sondern auch einen Einblick in das, so einen emotionalen Einblick in das Innenleben von Jesus gibt. Und wenn man die nebeneinander stellt, diese Berichte, einfach nochmal mehr merkt, was Jesus da am Kreuz überhaupt, was ihm da widerfahren ist. Und eine Frage, die ich vorab noch klären will, die Frage, warum, wie komme ich überhaupt darauf, diesen Psalm
prophetisch zu lesen? Kommt das aus nirgendwo? Nee, denn David macht das auch an anderer Stelle. Also wir haben andere Psalmen, die ebenfalls prophetisch sprechen. So wird zum Beispiel Psalm 16 von Petrus zitiert und direkt in Bezug auf Jesus gesetzt in Apostelgeschichte. Oder auch Psalm 2 wird auch von Paulus zitiert. Also das passiert häufiger. Und ein weiterer Aspekt ist auch, wenn wir die Ereignisse lesen im Psalm 22, die David ja hier beschreibt über sich, dann stellt man sich die Frage, okay, wie passt denn das überhaupt in Davids Leben rein? Da sind Ereignisse zum Beispiel mit durchbohrten Händen oder Füßen. Da finden wir aber keine passenden Stellen aus Davids Leben. Ja? Stattdessen finden wir, dass das super auf Jesus passt am Kreuz. Und wenn man sich halt überlegt, dass das 1000 Jahre vor Jesus geschrieben wurde, dann hat das nochmal eine ganz andere Gewichtung, dass es hier prophetisch etwas sagt. Also kurzum, ich will sagen, Psalm 22, wenn wir das prophetisch lesen, das ist nicht abwegig. Ja? Und deshalb macht euch bereit, wir wollen uns jetzt auf Psalm 22 stürzen, wollen dieser Prophetie auf den Grund gehen und ihr könnt dazu gerne mit mir gemeinsam lesen. Genau, ich lese ab Vers 1. Dem Chorleiter nach Hirschkuh der Morgenröte. Ein Psalm von David. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen ihre Lippen, schütteln mit dem Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Entreiß dem Schwert mein Leben, mein einziges, der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung. Erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Und es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Es werden daran denken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nation. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nation. Es aßen und warfen sich vor ihm nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden niederknien alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der, der seine Seele nicht am Leben erhielt. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. denn er hat es getan. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen, vielleicht die Emotion dahinter rüberzubringen. Und wir wollen das jetzt Stück für Stück durchgehen, um eben die wichtigen Details hier herauszufinden. Also Vers 1 können wir dafür überspringen. Ja, da geht es nur darum, nach welcher Melodie das Ganze gespielt werden soll. Und daher wissen wir, dass es ein Psalm von König David ist. Aber Vers 2 ist mir sofort ins Auge gesprungen. Ja, hat mir gleich gezeigt, aha, in die Richtung muss ich diese Prophetie mir anschauen. Da geht die Reise hin. Nämlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diesen Ausspruch Davids finden wir so im Neuen Testament nochmal in exakt gleicher Weise. Es ist nämlich der bedeutsame Schrei des Messias, des leidenden Messias am Kreuz, kurz bevor er stirbt. Da steht in Markus 15, Vers 34, und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und damit ist klar, Jesus bezieht Psalm 22 direkt auf sich. Ja, das ist schon mal der erste Hinweis, dass wir sehen können, aha, wir müssen da weitergehen. Es ist aber auch gleichzeitig eine brutale Frage, wenn wir bedenken, dass sie von Jesus kommt. Jesus, der eine Verbindung zum Vater hatte, wie kein anderer. Und der am Kreuz merkt, was es bedeutet, mit der ganzen Sünde der Welt beladen zu sein. Und was es bedeutet, tatsächlich von Gott komplett getrennt zu sein. Aber wir wollen weiterschauen. Vers 3 bis 6. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht. Und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten und du rettetest sie. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht zu Schanden. Dieses Vertrauen, was hier beschrieben wird, das finden wir bei Jesus exakt so wieder. Denn Jesus wusste, dass sein Weg ein qualvoller werden wird, der ihn zum Tod führen wird. Doch ist er diesen Weg mit absolutem Gehorsam gegangen. Denn Jesus hat nie daran gezweifelt, dass Gott einen absolut guten Plan hat, und deswegen ist er diesen Weg gegangen, im Vertrauen. Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Ab diesem Vers finden wir so eine Demütigung, ja, vom Volk oder durch Menschen. Also hier prasselt so allerlei Spott und Hohn ein auf den Psalmisten. Und das geht sogar so weit, dass er sich gar nicht mehr als Mensch bezeichnen kann, sondern allenfalls als ein Wurm, als so ein niederes Tier, was ja im Dreck ist und das alle nur rumtrampeln. Wenn man aber noch etwas genauer hinschaut, dann findet man sogar noch ein interessantes Detail. Es geht nämlich um diesen Wurm, der hier beschrieben wird, das hebräische Wort dahinter. Das ist nämlich der Tolaf oder die Kermisschildlaus, wie es auf Deutsch heißt. Und ob nun Wurm oder Laus, das ist erstmal nicht so wichtig. Aber dieses Tier wohnt auf jeden Fall im Mittelmeerraum und ist in Israel durchaus bekannt. Und wenn diese Laus, ja, ich kann ja mal ein Foto hier, habe ich mitgebracht, wenn diese Laus nämlich Nachkommen zeugt, dann geht es an so eine Eiche, setzt sich daran ans Holz und saugt sich da so richtig fest, bis es so einen ganz harten Panzer hat und legt dann unter sich hunderte bis tausende Eier, aus denen dann Nachkommen schlüpfen können. Dann stirbt die Laus allerdings, die überlebt das nicht, und hinterlässt einen roten Farbstoff, sogenanntes Scharlachrot, das dann eben auf dem Holz und auf den Nachkommen hängen bleibt. Und ich habe da jetzt keine Zeit, weiter detaillierter reinzugehen, aber es gibt durchaus Parallelen zu Jesus. Denn man kann sich überlegen, okay, Jesus ist auch an ein Holz gegangen, ja, ans Kreuz, und er reinigt uns von unseren Sünden durch sein Blut. Wir sind gekennzeichnet von Jesu Blut, was auch rot ist. Also selbst diese Laus hat so eine gewisse Verbindung oder zeigt so ein bisschen das Evangelium auch in einer Art und Weise. Aber wir wollen nicht stehen bleiben, ja? Wir wollen uns weiter die Indizien anschauen. Vers 8 bis 9. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf und sagen, wälze es auf den Herrn, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Wohlgefallen an ihm. Und hier sehen wir nochmal deutlicher die Demütigung, die Jesus erfahren hat, die Schmähung. Denn das passt nämlich gut zu dem, was Jesus erfahren hat. Besonders diese gehässige Formulierung, dieses gib doch Gott, ja, gib doch dem Herrn deine Not ab, der soll dich retten, denn er hat dich lieb. Das treffen wir tatsächlich so in Matthäus 27, Vers 39 bis 43 an. Da wird nämlich gesagt, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, sie schütteten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Und dann sagen sie auch noch, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Also genau die gleichen Formulierungen. Lästern, Kopfschütteln, Gott soll ihn retten, Gott liebt ihn. Also es wird immer besser mit den Hinweisen. Vers 10 bis 14. Ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß her. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Not ist nah, denn kein Helfer ist da. Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere vom Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe reißend und brüllend. Über diese Verse fliege ich so ein bisschen drüber, aber diese Tiere, die hier beschrieben werden, die ihn so umzingeln, das würde auf jeden Fall sehr gut passen zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten, hier den hohen Priestern und den Römern, die eben alle jetzt Jesu Tod gesucht haben. Also auch wieder eine gute Parallele. Aber ab jetzt wird es besonders spannend. Nämlich Vers 15 bis 18. Ja, jetzt passt auf. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine kann ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Um diese Verse ein bisschen besser verstehen zu können, ist es ganz hilfreich, sich anzuschauen, was bei einer römischen Kreuzigung medizinisch passiert ist. Und zwar ist es so, dass das Opfer an Händen und Füßen mit Nägeln durchstochen wird und dann eben an diesem Holzbalken mit dem Querbalken unterstützt befestigt wird, so wie wir das auch kennen von den Bildern. Und Jesus wurde ja zuvor auch ausgepeitscht. Ja? Er hatte schwere Verletzungen auf dem Rücken, aber auch auf der Brust. Und das sorgte dafür, dass seine Lungen kollabierten. Und das heißt nun, dass Jesus, um ausatmen zu können, musste er sich eben hochdrücken an seinen Füßen, die auch durchstochen sind, musste er sich hochdrücken, schabte dabei noch weiter seinen Rücken auf und dann konnte er wieder ausatmen. Ja? Und das musste er immer wiederholen und wiederholen, solange bis er nicht mehr konnte. Und man geht heutzutage davon aus, dass die Todesursache, die Jesus erlitten hat, eben Herz- und Kreislaufstillstand waren, wegen zu geringem Blutvolumen. Und wenn wir jetzt zurückschauen auf den Text, dann finden wir zum einen hier diese zertrennten Gebeine. Das kann man auch übersetzen mit ausgerenkten Gelenken. Und das ist genau das, was bei einer Kreuzigung passiert. Eben durch das Körpergewicht, was man selber halten muss, ist ein unglaublicher Zug auf den Armen und auf den Schultern. Und dadurch passiert es eben schnell, dass sich da was ausrenkt. Die Handgelenke oder Schultergelenke. Also das ist Punkt Nummer 1. Weiterhin finden wir aber auch viele Bilder von Dehydrierung jetzt im Psalm 22. Ja, da steht dann, meine Kraft ist vertrocknet, meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und dehydriert ist Jesus tatsächlich, ja, weil er hatte eben einen hohen Blutverlust. Und hoher Blutverlust bedeutet auch viel Verlust an Flüssigkeit. Und deshalb spricht Jesus auch in Johannes 19, Vers 28 zu den Umstehenden und sagt, mich dürstet. Und wenn man kaum noch Flüssigkeit besitzt, ja, was passiert dann? Na, dann klemmt die Zunge am Gaumen. Ja, die Zunge ist am Gaumen fest. Was mich aber am meisten erstaunt, ist Vers 17. Dieses, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben oder kann man auch anders übersetzen mit durchstochen oder durchbohrt. Denn wenn dieser Psalm wirklich von König David geschrieben wurde, dann frage ich mich, welche Begebenheit ist denn die, die er hier beschreibt?
Und tatsächlich finden wir kein passendes Ereignis in der Bibel, wo Davids Hände oder Füße irgendwie auch nur annähernd durchstochen werden konnten. Aber wisst ihr, bei wem genau das passiert ist? Die Antwort lautet Jesus. So wie fast immer, ne? Richtige Antwort. Also wir finden hier eine exakte Übereinstimmung mit einer Foltermethode oder mit der Foltermethode der Kreuzigung. Und das wird umso besser, wenn man sich halt überlegt, dass der Psalm 22 1000 Jahre vor Christus geschrieben wurde, die Kreuzigung aber so überhaupt erst erfunden wurde, 400 vor Christus ungefähr, von den Persern, aber auch noch gar nicht das war, was wir dann kennen, sondern die Römer haben das erst perfektioniert, dass das so wirklich qualvoll und brutal wird. Und das heißt, David beschreibt hier ziemlich detailliert eine Foltermethode, die es so zu seiner Zeit noch gar nicht gab und die er auch noch gar nicht kannte. Also das ist wirklich Prophetie. Aber es hört nicht auf. Vers 19 bis 22. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke eile mir zur Hilfe. Entreiß dem Schwert mein Leben, mein einziges der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Und hier finden wir wieder eine Aussage, die Johannes in seinem Evangelium direkt auf Jesus münzt. Ja, in Johannes 19, Vers 23 bis 24 könnt ihr das nachlesen. Und zwar nahmen nach Jesu Tod die römischen Soldaten, nahmen seine Kleider, haben die aufgeteilt, aber das Gewand war eins, also mussten sie sich aufteilen und haben das mit einem Los gemacht. Haben sie wahrscheinlich irgendwie für wertvoll gehalten oder so, wenn es von so einer berüchtigten Person wie Jesus kommt. Aber das trifft ebenfalls wieder genau auf die Ereignisse von Jesus bei der Kreuzigung zu. Und deshalb sagt Johannes auch, damit die Schrift erfüllt wurde. Und dann zitiert er eben hier diesen Abschnitt in Psalm 22. Also bis hierhin haben wir schon mal eine ordentliche Menge an Hinweisen auf die Kreuzigung Jesu. Aber ab dem zweiten Teil von Vers 22 passiert etwas Neues. Etwas, das beim Lesen des Psalms erstmal ein bisschen ungewöhnlich scheint. Ja, wir haben vorher die ganze Zeit immer so dieses Leid und Verlassenheit und Schweigen Gottes. Und dann sagt David hier, du hast mich erhört. Also das Schweigen Gottes hat ein Ende gefunden und so kann David auch frei ausrufen, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben, ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, alle Nachkommen Jakobs verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Also nach dieser Tiefphase geht es so richtig steil in den Lobpreis hinein, komplette 180-Grad-Wende und man fragt sich so ein bisschen, was ist denn jetzt passiert? Was ist denn anders? Und wenn wir jetzt wieder schauen, worauf wir die ganze Zeit geguckt haben, wir haben auf die Kreuzigung geguckt. Naja, aber wir feiern ja heute nicht die Kreuzigung, ne? Sondern wir feiern die Auferstehung. Und die Auferstehung ist für uns das beste Ereignis aller Zeiten, wofür wir nur in Freude so ausbrechen können. Und deswegen macht das auch Sinn, dass es jetzt hier im Psalm 22 auch in den Lobpreis hineingeht. Dass die Auferstehung das ist, was jetzt zählt. Und das ist nämlich auch so, wie es uns überliefert ist in den Evangelien, ja? Da ist, nachdem die Frauen merkten, dass das Grab leer ist, da taucht Jesus auf und spricht dann zu Maria Magdalena in Johannes 20, Vers 17. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also ab hier, ab dem Zeitpunkt, wo Jesus auferstanden ist, geht es darum, die Botschaft rauszubringen. Die muss überall hin. Und weiter in Psalm 22, Vers 25 bis 27, da steht, denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er, von dir kommt mein Lobgesang in großer Versammlung, erfüllen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden, und es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Also hier sehen wir, Gott verspricht, oder er macht auch das, was er versprochen hat, genauso wie auch schon Jesus hat das immer wieder angekündigt, ja, er wird sterben und wieder auferstehen. Das war die Versprechung, das hat Gott ganz klar gemacht und er hat das auch tatsächlich so umgesetzt. Und welche Folgen hat das jetzt für seine Jünger, für seine Nachfolger? Das ist das, was hier steht. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Und es werden den Herrn loben, die ihn suchen. Leben wird euer Herz für immer. Und dieser Vers fasst so richtig schön ein paar Verheißungen zusammen, die wir von Jesus bekommen. Ich vergleiche das mal mit Johannes 6, Vers 51, wo Jesus über sich selbst sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Also das ist der Grund, warum Jesus diese ganze Tortur auf sich genommen hat, warum er überhaupt diesen Weg gegangen ist. Er hätte es nicht machen müssen, aber er wollte es, denn er wollte uns ewiges Leben schenken. Er wollte, dass wir an ihm gesättigt werden, Tag für Tag, für immer. Das ist das Resultat seines Heilsplans, seiner Erlösung am Kreuz. Ja, wir kommen frei von unserer Sünde, wir müssen nicht mehr den ewigen Tod sterben, sondern wir dürfen die Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Schöpfer von allem, mit Gott dem Herrn verbringen. Aber war jetzt dieses Geschenk nur für die Apostel, für die 12, beziehungsweise nach Judas dann nur noch 11, die das in Galiläa bekommen haben, diese Verheißungen oder die Aussagen? Nee, denn Jesus sagt ja dann in Matthäus 28, geht hin zu allen Nationen und macht sie zu Jüngern. Und so schreibt auch der Psalmist in Psalm 22, Vers 28 bis 29, es werden daran denken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Also von überall wird Jesus seine Kinder sammeln und er wird seine Herrschaft eines Tages für alle sichtbar machen. Und so schließt David auch diesen Psalm mit den Worten in Vers 30 bis 32. Es aßen und warfen sich vor ihm nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden niederknien alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der, der seine Seele nicht am Leben erhielt. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Und hier merken wir, hier verschwimmen so die Worte Davids mit den Worten Jesu. Und wir landen nach so einer aufregenden Reise, landen wir genau hier. Also genau hier in der The Rock in Haselhorst. Denn wir sind die Generation, die kommt. Wir sind die Generation, der die Gerechtigkeit Gottes verkündet wird und die vor 3000 Jahren noch gar nicht geboren war. Also das ist echt ein richtig schöner Abschluss für einen Psalm.
Und warum gehe ich nicht, wenn es so viele Alternativen in dieser Welt gibt, die ich machen könnte? Warum entscheide ich mich genau dafür, mein Leben Liebe zu gründen? Und die Antwort darauf lautet, weil Gott überzeugt. Weil er Dinge tut, die nur er tun kann. Und weil er die Zukunft voraussagen kann. Und Psalm 22 ist voll von überwältigenden Prophetien. Also wir finden, ich fasse nochmal zusammen, ja, wir finden hier zum einen den Schrei des von Gott verlassenen Messias. Wir finden den Fokus und das Vertrauen von Jesus in absolut brutalen Umständen. Wir finden diese Lause, diesen Wurm, der schon allein so das Evangelium erzählt. Wir finden den Spott des Volkes, von dem Volk, das den Tod Jesu suchte und das sich nur über ihn lustig macht. Wir finden eine akkurate Beschreibung der Kreuzigung, wie sie unter den Römern stattgefunden hat. Ja, mit der ausgerenkten Gelenken, mit der Dehydrierung und vor allem mit den durchstochenen Händen und Füßen. Wir finden auch die aufgeteilte Kleidung mit dem Los. Danach finden wir den Jubel und das Lob mit den geistlichen Brüdern und Schwestern, ja, so wie es auch nach der Auferstehung der Fall ist. Und wir finden die Verkündigung der Botschaft zu allen Nationen und abschließend auch die Verheißung, dass die Sanftmütigen gesättigt werden und ewiges Leben erhalten. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, das ist ganz klar Psalm 22, nein, das ist ein neutestamentlicher Text, von den Christen geschrieben. Aber nein, tatsächlich nicht. Er steht im Alten Testament. Und beim Lesen und Studieren dieses Textes ist mir nochmal die Größe Gottes bewusst geworden. Ich habe noch einmal mehr gemerkt, dass er so eine wirklich die unglaubliche Planung hat und alles von oben lenkt. Und bislang kann ich das eigentlich immer nur so, oder man kennt das ja meistens vielleicht aus Filmen oder Serien, wo die Helden so ein Abenteuer haben und am Ende kommen sie so vor diesen großen, bösen Typen und dann sagt er, ha, ich habe alles von Anfang an geplant, dass ihr hier hinkommt und da und dass ihr genau hier steht. Und denkst du so, wow! Aber das hier, liebe Freunde, das ist nicht Fiktion. Das ist echt. Hier geht es um echte historische Ereignisse und Dinge, die wirklich passiert sind. Und Gott plant echt so groß und er hat echt diesen Masterplan. Ja, wer kann schon behaupten, zu wissen, was in 1000 Jahren passieren wird? Ich kann ja nicht mal hundertprozentig sagen, was morgen passieren wird. Und deswegen bringt mich dieser Psalm ja, vor Gott ins Staunen, bringt mich in eine Anbetung. Und ich hoffe, dass dieser Psalm auch dich dazu bringt, zu Hause, in deinem stillen Kämmerlein oder auch gemeinsam mit Freunden oder Geschwistern in der Bibel zu studieren. Ja, zu lesen, herauszufinden, was hat Gott für Schätze dort verborgen? Wie zeigt sich Gott? Wie macht er sich erkennbar? Denn Jesus findet sich überall in der Bibel. Ja? Er sagt, wir sollen ihn darin suchen. Und dieses Thema Prophetie, wenn du da weiter nachgehen willst, wenn dich das so interessiert, dann kann ich dir auch wärmstens Jesaja 53 ans Herz legen, ja, beziehungsweise noch das Ende von Kapitel 52. Das ist auch nochmal sehr spannend. Und ich merke, wie mir dieser Psalm Gewissheit gibt. Ja, wie ich Gewissheit bekomme, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist. Und dass da tatsächlich ein Mastermind hintersteckt. Jemand, der die Geschichte lenkt. Und wenn du heute hier sitzt und immer noch so Zweifel hast, immer noch nicht so recht weißt, na, passt das Ganze, klingt irgendwie interessant, aber mit dieser Auferstehung, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was das so ist oder bedeutet, dann scheue dich bitte nicht, auf mich zuzukommen oder auf die Leitung oder einfach auf deinen Sitznachbarn. Ja? Lass uns darüber ins Gespräch kommen, lass uns Zweifel ernst nehmen, denn Gott selbst nimmt deine Zweifel ernst. Er will dich nicht im Ungewissen lassen, sondern er will dich dir zeigen. Und deswegen von mir die Aufforderung, lasst uns einander dazu gegenseitig anspornen, Gewissheit zu bekommen. Ja, Gewissheit zu bekommen in der Heiligen Schrift und unsere Bibel zu Hause nicht einstauben zu lassen, sondern tagtäglich, ja, so bildlich gesprochen, daraus zu essen. Tagtäglich unsere Speise aus dem Wort zu uns zu nehmen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.